Guten Morgen miteinander. Ich bin ja nicht das erste Mal hier. Dieser Kanzeltausch zwischen David und mir findet ab und zu jetzt mal statt. Ich stelle mich trotzdem kurz vor. Mein Name ist Markus Wüdrich, nicht der Bruder von Jürg Wüdrich von letzter Woche. Also sondern wir sind Brüder im Herrn, so kann man das sagen, aber weit, weit zurück verwandt wahrscheinlich, weil wir haben denselben Heimatort, die Wüdrichs, ja. Gut, ich bin verheiratet mit Andrea, wir haben 4 Kinder, wohnen in Kriens seit 10 Jahren und ich bin Pastor in der FG Horb Kriens, beziehungsweise FG Luzern Süd. Wir sind sogar dran, den Namen zu wechseln, haben ein Jubiläumsjahr, 25 Jahre seit der Vereinsgründung 1998. Damals war doch noch christliche Versammlung Horb, gell? Du kennst das noch, Cornelia. Und jetzt sind wir da dran, auch zu feiern. Das nächste Wochenende ist unser Jubi-Weekend mit einem Begegnungstag am Samstag, einem Festgottesdienst am Sonntag. Genau, also wenn ihr noch Lust habt auf einen Escape Room, um eine Stunde in einem Raum zu sein und Rätsel zu lösen, ab 2. Klasse kann man damit dabei sein. Schaut auf unserer Webseite vorbei, meldet euch an. Ja, mein Predigtthema, ich habe hier einen Flipchart mitgebracht, Epheser 6, Verse 10 bis 20. Das Thema ist die geistliche Waffenrüstung. Es war letzten Dezember. Das war ein besonderer Sonntag für mich, das erlebe ich praktisch nie. Da kommt jemand auf mich zu, nein, 2 Leute, und haben Vorschläge, worüber ich predigen könnte. Die erste Person hat gesagt, könntest du nicht mal über das Essen predigen? Also eine Predigt über das Essen. Und ich würde dann kochen, hat er gesagt. Wenn du eine Predigt über das Essen hast, dann koche ich für die Gemeinde. Und die Bedingung war, ich durfte nicht über geistliche Speisen sprechen. Es musste ums Essen gehen. Wirklich so. Okay, ich habe dann vor allem wegen der Aussicht auf ein gemeinsames Mittagessen, habe ich ja gesagt. Und dann kam die zweite Person gesagt, könntest du nicht über die geistliche Waffenrüstung predigen? Wir haben das gerade in der Jugendgruppe angeschaut. Und ich habe auch ja gesagt und gemerkt, ich hatte in meiner ganzen Predigerkarriere noch nie eine Sonntagspredigt gehalten über diese Bibelstelle. Geistliche Waffenrüstung in der Sonntagsschule, da lernt man die. Im biblischen Unterricht, da lernt man diese Dinge kennen. In der Seelsorge nimmt man ein Gebet und sagt, bete dieses geistliche Waffenrüstungsgebet durch. Im Alpha-Life-Kurs zeigt man es den Leuten, die interessiert sind am Glauben. Schau mal, so findet geistliche Kampfführung statt. Eine Predigt habe ich noch nie gehalten und das war ein Segen. Ich habe da mich jetzt reingekniet und sehr gerne würde ich mit euch jetzt diese Bibelstelle anschauen. Was ich habe hier, sind 30 Handouts. Hier sind die Verse auch abgedruckt. Es reicht nicht ganz für alle, aber schaut doch, dass ihr vielleicht irgendwo zu zweit reinschauen könnt. Vielen Dank. Siehst du da drauf? Gut. Also wir schlagen auf Epheser 6. Diejenigen, die Bibeln haben, dürfen natürlich ihre eigenen Bibeln auch auspacken. Und lesen die Verse 10 bis 20. Noch ein Wort zum Schluss, steht hier. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Ich bin im Gefängnis, weil ich als Gottesbote diese Botschaft verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist. Ja, diese Verse beschreiben also dieses Bild eines Soldaten, der eine Waffenrüstung trägt. Man kennt diese Bildchen da, Comicfiguren oder schöne dargestellte, zum Teil auch Ritter aus dem Mittelalter. Vor den Augen müsste man wahrscheinlich eher einen römischen Soldaten haben. Und es werden verschiedene Aspekte hier aufgezählt, die diese Waffenrüstung hat. Zuerst haben wir, könnt ihr mir helfen, was war das Erste? Wie war das? Ich nehme das, was da steht. Der Gürtel. Ich meine nur die Waffenrüstung. Ich meine nicht die Bedeutung. Also haben wir einen Gürtel der Wahrheit. Genau, das ist so das Erste. Das Zweite ist dann also ein Brustpanzer. Er wird hier Panzer der Gerechtigkeit genannt. Ich versuche da meine Zeichenkünste irgendwie. Dann haben wir als Drittes, was war das? Steht in dem Text nicht so deutlich, den ihr auf den Blättern habt. Das sind die Schuhe, die Stiefel, genau. Die Stiefel der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Ist ein sehr, sehr langer Name für diese Stiefel. Der vierte Gegenstand, der beschrieben ist, war der Schutzschild, genau. Was haben wir noch? Fünfter Gegenstand. Ja, der Helm, genau. Und das Letzte, das kennen wir gut. Das Schwert, genau. Okay. Ich finde es noch interessant, der Paulus sagt ganz am Schluss unseres Abschnittes, dass er im Gefängnis ist. Er sagt, ich bin ein Bote Gottes in Ketten. Was ist die Situation? Bevor wir jetzt noch tiefer reingehen und schauen, was die Bedeutung dieser Waffenrüstungsgegenstände sein könnte oder ist, möchte ich euch zuerst mitnehmen in die Geschichte, als Paulus diesen Brief überhaupt geschrieben hat. Wann war er im Gefängnis? Es war in der Zeit, da ist er nach Jerusalem gekommen und es gab ein Missverständnis, es gab eine Situation, wo die jüdische Bevölkerung der Überzeugung war, Paulus hat den Tempel, den uns heiligen Tempel, entweiht. Es gab einen Volksaufstand, eine Meute hat sich auf diesen Paulus gestürzt und wollte ihn umbringen, wollte ihn lynchen. Und da kamen die Römer und haben ihn in Schutzhaft genommen. Nur, das ist natürlich nicht einfach so ein gemütliches Gefängnis, wie wir das in Kriens haben, beim Großhof, so mit Fernseh und allem. Er sagt, ich bin in Ketten. Auch die Schutzhaft war nicht wirklich sehr angenehm. Paulus wurde dann von Jerusalem runtergeführt nach Caesarea. Das ist der Amtssitz des römischen Statthalters, wo er als Gefangener gehalten wurde, und über Monate gab es kein Urteil. Es gab immer wieder Verhöre und Anhörungen, aber kein Urteil. Dazu zuständig war der römische Statthalter. Und jetzt, nach mehreren Monaten Gefängnis, gibt es einen Wechsel. Der neue Mann heißt Festus und seine Residenz, wie gesagt, in der Küstenstadt Caesarea. Er macht jetzt einen Antrittsbesuch in Jerusalem. Das ist die Bible-Story, die ich euch jetzt ein bisschen ausführlicher erzählen möchte. Ihr könnt sie nachlesen in Apostelgeschichte 25. Festus macht also seinen Antrittsbesuch in Jerusalem. Er begegnet den hohen Priestern und den führenden jüdischen Leuten und die sprechen ihn auf diesen Gefangenen an, der da in Caesarea sitzt, und sagen: Schau mal, dieser hat den Tempel entheiligt und er hat das jüdische Volk gegen den Kaiser aufgebracht. Er hat Juden abtrünnig gemacht. Sie möchten jetzt, dass der Festus dafür sorgt, Paulus nach Jerusalem zu holen, damit man ihm dort, gleich vor Ort, den Prozess machen kann. Im Hinterkopf haben sie aber den Plan, auf diesem Weg könnte man dann diesen Trupp überfallen und Paulus gleich schon mal töten. Dann wäre der Prozess überflüssig. Festus, ich weiß nicht, ob er das durchschaut, aber er geht auf diese Bitte nicht ein, sagt, sondern vielmehr: Kommt ihr mit nach Caesarea, dann wollen wir das dort anschauen. Und so kommen sie also mit nach Caesarea und kurz darauf gibt es diese Anhörung. Die Hohenpriester und die führenden Leute der Juden, die hier sind, treten auf und erheben Anklage gegen Paulus. Sie sagen, er hat das jüdische Gesetz gebrochen, er hat sich gegen den Tempel schuldig gemacht und auch gegenüber der römischen Regierung ist er auch schuldig geworden. Paulus widerspricht dem und sagt: Nein, ich bin unschuldig, weder gegenüber dem jüdischen Gesetz habe ich was getan, noch den Tempel entweiht, auch gegenüber der römischen Regierung bin ich unschuldig. Nun hat der Festus eine Idee. Er wollte den Juden einschmeicheln und sagte: Paulus, wollen wir nicht gemeinsam doch nach Jerusalem hochgehen, damit wir dort den Prozess machen können? Und Paulus sagt: Nein, nein, nein. Ich stehe vor dem Gericht des Kaisers. Wenn ich die Todesstrafe verdient habe, dann bin ich bereit, das auf mich zu nehmen. Wenn ich aber unschuldig bin, dann ist es nicht recht, dass du mich diesen Leuten hier überlieferst. Ich berufe mich auf den Kaiser. Festus war ein bisschen stutzig, hat sich beraten mit seinen Ratgebern um ihn herum und realisierte doch: Auf den Kaiser hast du dich berufen, Paulus, zum Kaiser sollst du gehen. Das ist diese Geschichte. Und in dieser Geschichte stelle ich fest, dass eine perfide Strategie sichtbar wird, wie nicht nur Paulus, sondern das ganze Christentum, die ganze Gemeinde ausgelöscht werden sollte. Das war nämlich das Hauptziel. Ich versuche, diese Strategie kurz ein bisschen aufzuschreiben. Als erstes habe ich gemerkt, das ist eine Lüge. Ich schreibe das Wort Täuschung. Die Leute konnten nicht beweisen, was der Paulus getan hat. Es waren einfach Anschuldigungen, es waren Dinge, die vorgeworfen wurden, aber kein Beweis wurde vorgelegt. Es beginnt mit Täuschung und Lüge. Daraus ergibt sich jetzt eine Anklage. Und die Anklage ist umso heftiger, je weniger wahr die Inhalte sind. Dieser hat den Tempel und hat alle Leute gegen den Kaiser aufgebracht und. Es wird eine Riesenanklage aufgebaut. Krass. Wenn du in einer Anklage so stehst wie der Paulus und nicht weißt, wer du bist und wer Gott ist, dann klappst du vielleicht zusammen. Es geht aber noch weiter und sie starten zum Angriff. Also die ganze Offensive, führe den Paulus nach Jerusalem, damit wir ihn hier sehen können. Dieser geheime Plan, ihn unterwegs zu überfallen, All das hat mit dem Angriff zu tun. Wir wollen diesen Mann auf die Seite haben. Ich merke, dass das weitergeht. Das ist nicht alles. Da steckt mehr dahinter. Man möchte damit, dass Paulus nicht mehr ist, dem christlichen Glauben der christlichen Gemeinde eine Verletzung zufügen. Man möchte sie schwächen. Man könnte auch schreiben, eine Schwächung. Ich schreibe hier Verletzung. Irgendwo ein Stoß, ein Schlag, ein Schmerz zufügen. Und denkt, ja, lohnt sich das noch? Und wenn der Paulus dann wirklich weg gewesen wäre, wenn er wirklich jetzt so hätte umgebracht werden können, hätte das möglicherweise bei vielen anderen Christen einen großen Zweifel ausgelöst. Zum Beispiel auch die Frage, ja, was ist das für ein Gott? Ist Jesus wirklich noch mächtig? Ist es wahr, was wir verkündigen? Ist das Evangelium, stimmt das überhaupt? Oder sollten wir es doch sein lassen oder einfach für uns behalten? Ich nenne das die Todeswunde. Wenn das Herz getroffen ist, wenn der Kopf getroffen ist, dann ist die ganze christliche Bewegung in Gefahr. Und wohin führt das? Wenn die Christen nicht mehr aufstehen, wenn sie nicht mehr zu ihrem Glauben stehen, wenn sie nicht mehr Jesus bekennen, wenn sie nicht mehr glauben, dass da ein mächtiger Erlöser ist. Ich könnte hier schreiben, ist man mundtot oder ja, verstummt, eine Verstummung. Für mich ist das so das Aha-Erlebnis, als ich jetzt diese Waffenrüstung durchgelesen habe in Epheser 6 und es verglichen habe mit der Geschichte, die Paulus erlebt hat. Hey, der war ja mittendrin in einem solchen Kampf, in einer Verfolgungssituation, im Gefängnis. Und er schreibt hier nicht einfach ein theoretisches Booklet über wie man so ein bisschen kämpfen könnte. Er ist mittendrin, das sind seine Erfahrungen. Und er stellt fest, es hat begonnen mit der Täuschung, mit einer Lüge. Und es sollte damit enden, dass alle Christen schweigen. Und das geht über Anklage, über Angriff, über Verletzung und Schwächung, über die Todeswunde. Und das Evangelium dann eliminiert wird und das Verstummen. Krass, oder? Wenn wir das in unser Leben übertragen, können wir schon ab und zu feststellen, hey, es beginnt oft wirklich mit Täuschung. Mir ist eine Situation in den Sinn gekommen, es ist eigentlich fast peinlich, das zu erzählen. Ich war als Gitarrist eingeladen, an einer Hochzeit zu spielen, mit der Band zusammen. Die Band kannte sich schon, ich kam davon außen und man hat mir einfach zu viel zugetraut, habe ich gedacht. Oder ich habe mir selber zu viel zugetraut. Jedenfalls, ich war masslos überfordert, an dieser Hochzeit zu spielen. Und am Ende war das für mich die schrecklichste Hochzeit, weil ich versagt habe. Und die Täuschung da drin bestand, jetzt habe ich dem Brautpaar den ganzen Gottesdienst versaut. Ich habe die dann gefragt, die haben nicht mal gemerkt, dass ich Probleme hatte. Also das war wirklich eine Täuschung. Die ging dann weiter zu der Anklage, hey, du bist wirklich nicht wert, so als Musiker irgendwo da aufzutreten und bist du es überhaupt wert, Pastor zu sein? Es ging über zum Angriff. Meine Berufung kam ins Schwanken. Nur weil, es ist peinlich, das zu erzählen, aber wir merken die Strategie des Teufels. Er beginnt, eine kleine Sache zu nehmen und führt uns da wie Dominosteine immer weiter. Und diesen Angriff, das ist noch nicht so lange her, den habe ich wirklich erlebt. Ich ging in Beratung, ich konnte das nicht selbst ausfechten. Ich habe wirklich daran gezweifelt, dass ich als Pastor weiter tauge. Habe begonnen mit einem Gitarrenspiel. Ich war verletzt in dieser Sache. Meine Gedanken haben sich um meine Probleme gedreht. Ich habe mich unwürdig gefühlt. Aber irgendwo hier hat mein Berater dann gesagt, hey, Moment, das Ganze hat eine Dynamik angenommen, das ist nicht normal. Da steckt Satan dahinter. Der hat da was genommen und hat da tüchtig reingeblasen. reingeblasen, bis du irgendwo hier gelandet bist. Aber ich wusste, Jesus ist mein Retter. Diese Todeswunde konnte er mir nicht versetzen. Ich konnte den Weg wieder zurückgehen. Und ich bin Gott dankbar, dass ich nicht verstummt bin. Heute stehe ich hier und verkünde das Evangelium. Merkt ihr, was abgehen kann? Vielleicht habt ihr ähnliche Situationen. Es beginnt ganz klein mit einer Täuschung, mit einer Lüge. Und es kann daraus einen Dominoeffekt geben, der uns dazu bringt, einfach zu schweigen. In Epheser 6, 11 bis 13 haben wir gelesen, dass wirklich nicht die Menschen letztendlich die Feinde sind, sondern dass dahinter geistliche Mächte stehen. Es steht dort, ich lese das noch einmal. Wir sollen die komplette Waffenrüstung Gottes anlegen, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das ist Realität. Menschen sind nicht unsere Feinde. Deswegen hat Jesus auch gesagt, liebt eure Feinde. Menschen sind nicht unsere Feinde. Weder der böse Nachbar, noch die Person, die dich irgendwann mal verletzt hat. Noch der, der dir etwas schuldet. Liebt eure Feinde. Unser Feind ist der Teufel. Und dann heißt es, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr gesiegt habt. Also das ist so der Gedanke, den ich jetzt weiterführen möchte. Denn was Paulus jetzt hier beschreibt, in dieser Waffenrüstung, ist ganz spannend. Er sagt, zieht an den Gürtel der Wahrheit. Und die Wahrheit deckt die Lüge auf. Wahrheit ist die Antwort auf die Täuschung. Wenn wir mit Wahrheit gegürtet sind, können uns Täuschungen nichts anhaben oder wir entlarven sie. Ich lese im Moment die Evangelien durch mit der Frage, wie hat Jesus Menschen konfrontiert? Das finde ich noch spannend. Ich bin ein Harmonietyp und ich konfrontiere gar nicht gerne. Aber jetzt lese ich die Evangelien und merke, Jesus konfrontiert dauernd, immer mit Wertschätzung. Und wie macht er es? Er nimmt das Naheliegende, das Offensichtliche und hinterfragt das. Und dann zeigt er das große Bild, was eigentlich dahinter steckt. Da kommen die Eltern, 12-jähriger Jesus sitzt im Tempel und sagen, hey, wir haben dich überall gesucht, wo bist du geblieben? Jesus sagt erstens, warum habt ihr mich gesucht? Er nimmt das Naheliegende und hinterfragt das. Warum habt ihr mich gesucht? Und jetzt zeigt er das große Bild. Wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Also schon ein 12-Jähriger kann so richtig gut wertschätzend konfrontieren. Und was hat er gemacht? Er hat die Täuschung aufgedeckt. Die Täuschung war, dass dieser Jesus einfach zu der Familie Maria Josef gehört. Das große Bild ist aber, dass Jesus zum Vater im Himmel gehört, dass das sein Vater ist. Und überall, wenn Jesus so Leute anspricht in den Evangelien, knüpft er irgendwo an, was die Leute gemeint haben oder was sie offensichtlich gesehen haben und hinterfragt es. Er deckt die Täuschung auf. Da sitzt Jesus bei den Zöllnern und bei den Prostituierten und hat ein gemeinsames Essen. Und die jüdischen Leiter, die kommen und sagen, ja, was macht er hier? Weiß er denn nicht, wie schmutzig das ist? Das ist ja furchtbar. Und dann sagt Jesus, die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken schon. Der Menschensohn ist nicht gekommen für die, die gesund sind, sondern um die zu suchen und zu retten, die verloren sind. Wieder er konfrontiert beim Naheliegenden, bei diesem Thema, was, du bei diesen Sündern? Und er deckt es auf. Das ist eine Täuschung. Das ist eine Täuschung, wenn ihr sagt, ich darf nicht hier sein, ich würde mich beschmutzen. Das ist eine Lüge, eine glatte Lüge. Die Wahrheit ist, ich bin der Menschensohn und ich bin gekommen, um die zu suchen und zu retten, die verloren sind. Also so merken wir, das ist die Täuschungsthematik, wird mit Wahrheit aufgedeckt. Das zweite Thema ist dieser Brustpanzer der, was war das schon wieder? Dankeschön. Gerechtigkeit. Wir merken, die zweite Stufe der Strategie des Teufels ist die Anklage. Wir werden angeklagt und die Antwort ist nein, wir sind gerecht gemacht durch Jesus. Es ist eine Frage der Identität. Wer sind wir? Mir ist die Geschichte von David und Goliath in den Sinn gekommen. Dieser Goliath, dieser Riese, tritt auf, sobald sich die Heere der Philister und der Israeliten gegenüberstehen. Er steht vor die ganze Herrschaft der Philister und demonstriert seine Macht und Größe. Vor ihm noch ein Schildträger, er ein Wurfspieß am Rücken, alles bereit, um zu siegen. Und dann fordert er die Israeliten heraus und sagt, ihr steht eigentlich mir gegenüber. Schickt einen von euch, damit wir gegeneinander kämpfen, Stellvertreterkrieg. Und dann wird klar sein, welches Volk das Bessere ist. Eigentlich ist da gar nichts Unwahres drin, denkt man. Stimmt, oder? Dieser Mann ist groß, dieser Mann ist stark und keiner der Israeliten würde es gegen den aufnehmen können. Das ist doch die Wahrheit. Das ist doch die Wahrheit, oder? Und dann kommt dieser kleine 17-jährige David, rothaarig und wunderschön, frisch von der Herde, hat dort schon Löwen und Bären eliminiert und realisiert, nein, das ist nicht die Wahrheit. Was dieser Goliath sagt, ist Täuschung. Nicht, weil er schwach wäre und sich stark gibt, das stimmt nicht. Aber was ist die Lüge? Die Lüge ist, dass er das Heer Israels verachtet und verspottet und seine eigenen Götter anruft und sagt, bei meinen Göttern, ich werde euch besiegen. Er nimmt das Wort euer Gott gar nicht in den Mund, es wird uns nicht überliefert, aber David realisiert, das ist die Täuschung. Wir sind das Heer des lebendigen Gottes. Wenn der mit seinen Göttern uns besiegt, würde das unseren Gott schwächen oder was immer. Das kann nicht sein. Unser Gott ist stärker. Und deswegen kommt der David dann zum Goliath und sagt, ich komme im Namen des Herrn unseres Gottes. Du kommst da mit Schwert und Schild, aber ich komme in einem anderen Namen. Merkt ihr den Unterschied? Die Täuschung ist nicht gut wahrnehmbar. In unserer Gesellschaft gibt es massenweise viele Täuschungen, aber wir merken die gar nicht, weil die so normal sind. Weil das einfach die Logik ist, so ist es. Aber wir vergessen, dass da ein mächtiger Gott ist, der gnädig ist und der liebt und der hineinkommt. Hineinkommt in diese Situationen, wo wir Anklage erfahren. Und er kommt herein und bestätigt uns und sagt, ich bin dein Gott, du bist mein Kind. Bleib stehen. Das ist wichtig. Also diese Gerechtigkeit, die wir bekommen durch Jesus, wir haben das im Abendmahl gerade gefeiert, die ist identitätsstiftend. Paulus sagt sogar im 2. Korinther 5, Vers 20, 21 ist es, Jesus ist für uns zur Sünde geworden, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Wir haben die nicht nur, wir werden zur Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wegen Jesus. Das ist der zweite Gegenstand. Beim dritten Gegenstand ist es dieser Stiefel der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Das sind ganz große Schuhe, so langer Name. Ich schreibe hier einfach die Friedensbotschaft. reagieren auf den Angriff. Dort, wo Kampf auf uns zukommt, haben wir ein Mittel zur Gegenoffensive, das Evangelium des Friedens zu bringen. Wir sollen diese Schuhe der Bereitschaft anhaben, bereit sein, mit diesem Evangelium des Friedens zu gehen, dort reinzugehen, in die Angriffe hinein. Das vierte ist dieses Schild des Glaubens, Dankeschön. Das wird auch gesagt, wir sollen den hochhalten gegen diese feurigen Pfeile des Bösen, gegen Zweifel, gegen was immer. Und dieser Glaube ist das Vertrauen auf Gott und nicht das Vertrauen auf unsere Fähigkeiten. Dieser Glaube ist die Zuversicht, diese Freimütigkeit, dass dein Gott ist, der handelt und nicht ein Markus, der gut Gitarre spielt. Das ist ein Unterschied. Und so sollen wir diesen Schild des Glaubens hochhalten, dass Gott mächtig und barmherzig ist. Da werden wir nicht verletzt. Die Todeswunde, die verursachen würde, dass wir den Glauben verlieren, wirklich, dass wir als Gemeinde irgendwo einknicken, geschieht dort, habe ich gesagt, wo der Glaube daran, dass Jesus der Retter ist, verloren geht. Und wir merken, dass bei Paulus, wo es um Kampf und Verfolgung geht, das vielleicht nachvollziehbar ist. Irgendwie will man den Mund tot machen. Wir sind in einer anderen Situation. Wir haben nicht offensive Verfolgung, aber hier, da geschieht oft auch etwas. Kirche in der Schweiz hat zum Teil aufgehört zu glauben, dass das Evangelium wahr ist. Hat zum Teil aufgehört zu glauben, dass es um Jesus geht als unseren Retter, dass er wirklich auferstanden ist. Kirche in der Schweiz hat zum Teil begonnen zu sagen, es ist doch einfach wichtig, dass wir eine soziale Größe sind hier in diesem Land. Es ist doch einfach gut, dass wir uns um die Armen kümmern. Alles gute Dinge. Aber wenn wir verlieren, was der Kern unseres Glaubens ist, nämlich dass Jesus Christus, Gottes Sohn, für uns gestorben ist, uns vergibt und uns ein neues, ewiges Leben schenkt, dann haben wir die Todeswunde, wenn wir das vergessen. Und deswegen ist dieser Helm ganz schlicht der Helm des Heils. In diesem Wort Heil, das wir leider in der deutschen Sprache nicht mehr so getrauen zu brauchen, weil das im Zweiten Weltkrieg so missbraucht worden ist. Dieses Wort Heil würde eigentlich wirklich sehr vieles umfassen. Da steckt drin diese heilsame, wiederhergestellte Beziehung zu Gott. Da steckt drin dieser Friede, der von Gott kommt. Das ist Heil. Und diesen Helm tragen wir, damit wir keine Todeswunde bekommen. Und schließlich kommt dieses Schwert des Geistes, welches ist das? Ja? Wort Gottes, genau. Ja, genau. Damit habe ich jetzt diese Zusammenstellung gemacht. Hier werden uns Worte gegeben, die uns aus der Verstummung herauslösen. Ich möchte die letzten zwei Verse aus unserem Abschnitt noch lesen und dann zum Schluss kommen. Ich habe meine 30 Minuten erreicht. Hier steht in Vers 19: Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Ich bin im Gefängnis, weil ich als Gottes Bote diese Botschaft verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist. Paulus betet hier um Gebet. Und wir merken, hier findet dieser geistliche Kampf wirklich statt, im Gebet. Und er sagt als erstes, betet für mich, dass mir die richtigen Worte gegeben werden. Er knüpft also hier an, dass er nicht verstummt. Er möchte im Gefängnis nicht verstummen, sondern er möchte die richtigen Worte bekommen. Betet, dass Paulus das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, bekommt. Er fährt dann weiter und sagt, ich möchte mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersagen. Hier, das Geheimnis seiner guten Botschaft, dieses gute Evangelium, das Heil, das möchte er weitersagen. Und er möchte es mutig weitersagen, also voller Glauben, voller Zuversicht. Er möchte diesen Schild des Glaubens hochhalten. Das steht im Vers 19. Und im Vers 20, ich bin im Gefängnis, weil ich als Bote Gottes diese Botschaft verkündet habe. Ich bin ein Gesandter in Ketten. Hier, das ist diese Friedensbotschaft. Ich bin Bote Gottes, sagt der Paulus. Ich lasse mich nicht angreifen, auch wenn ich im Gefängnis bin. Ich lasse mir diese Identität nicht wegnehmen. Ich lasse mir diese Berufung nicht rauben. Ich bin Bote Gottes, wenn auch in Ketten. Ich bin und bleibe es. Das ist der Punkt mit den Stiefeln. Er behält die Stiefel an, sagt er hier. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede. Das hier, diese Offenheit, diese Furchtlosigkeit kommt aus dieser Gerechtigkeit, die er tragen darf, weil Jesus für ihn gestorben ist. Und er weiß, ich kann jetzt mutig sein, ich kann furchtlos sein, wie es mir, letzter Satz, wie es mir aufgetragen ist. Das ist eigentlich die Hauptsache. Ich weiß, ich habe diesen Auftrag, sagt Paulus. Und da lasse ich mich nicht täuschen, auch wenn ich im Gefängnis bin. Die Wahrheit ist, Jesus hat mich berufen und ich schweige nicht. Bis zum Schluss. Könnt ihr damit etwas anfangen? Was wäre, wenn wir die Täuschung immer schon am Anfang entlarven könnten? Wow! Lasst uns aufmerksam sein. Nicht die Täuschung bei den anderen, oder? Das ist immer so, ja, du, bei dir ist das Problem. Nicht so. Sondern die Täuschung, die an uns herankommt, die in unserem Denken festsitzt. Und was wäre, wenn uns das alles auch dazu führt, dass unsere Münder offen sind, dass wir wissen, was zu sagen ist, dass wir nicht verstummen. Was wäre, wenn? Ich möchte so für uns beten, in dem Sinn. Jesus Christus, du hast den Sieg errungen. Wir kommen von deinem Sieg her. In allem, was wir erleben, du hast damit begonnen. Du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und so bete ich für uns heute, die wir hier sind, dass du uns hilfst, Täuschungen zu entlarven und mit deiner Wahrheit zu ersetzen. Dass du uns aber auch den ganzen Weg führst, die diese Waffenrüstung zeigt, diese Identität in Gerechtigkeit, diese Friedensbotschaft, wozu wir bereit sein wollen, diesen Glauben, dieses unerschütterliche Vertrauen, dass du gut bist und mächtig. Dieses Wissen um die gute Nachricht, das Evangelium, das Heil stiftet, wirklich Heil bringt. Und das Wort Gottes, das uns nicht verstummen lässt. Mach uns bereit, in diesem Kampf siegreich zu stehen. Stärke uns in dir, Jesus. Amen. Dankeschön. Ich übergebe dir.